Ja, haben wir die ersten vier Schöpfungstage rezitiert. Wenn man es im Großen nimmt, passen sie ja auch im Grunde für die ganzen sieben Weltentwicklungsstufen im Übrigen. Also man kann den Blick verschieden nehmen auf die ganze. Im engeren Sinn geht es ja darum, fängt es an bei der Scheidung von Erde und Sonne während der eigentlichen Erdentwicklung. Aber im Großen kann man es also auch letztlich umlegen auf die ganzen sieben großen planetarischen Entwicklungszustände. Auf die möchte ich heute noch einmal ein Auge werfen, von einem ganz anderen Blickwinkel einmal wieder, den wir bis jetzt noch nicht so besprochen haben, um das jetzt auch entgegenzustellen ein bisschen oder zum Vergleich zu stellen dem naturwissenschaftlichen Weltbild, das wir die letzten zwei Male besprochen haben, also intensiver. Also wenn man sich zuerst vorletztes Mal mit der Kosmologie beschäftigt, also Urknallgeschichten und diese Sachen, und das letzte Mal sind wir mehr in das Stoffliche hineingegangen, also in die Atomlehre und wie das halt heute die Physik sieht. Und jetzt werden wir das halt einmal von einem ganz anderen Gesichtspunkt aufarbeiten. Ein Ergebnis dessen war, wo man also schon einmal zusammenkommt in einer gewissen Weise mit der Naturwissenschaft, dass am Grunde des Stofflichen letztlich das liegt, was man Energie ganz allgemein nennt, was aber konkret gesprochen Wärme eben ist. Und die ist heute, liegt dem Stoff auch zugrunde heute. Also ich habe das letzte Mal wieder geschildert, das Beispiel, so ein winziges Stück Kreide entspricht ungefähr, wenn ich die Energie wirklich freisetzen würde, entspricht in etwa der Atombombe, die auf Nagasaki gefallen ist. So viel steckt da drinnen. Also 21 Kilotonnen herkömmlicher Sprengstoff. Und die Sonne, glaube ich, produziert in einer Sekunde 4 Millionen Tonnen Materie umsetzen, pro Sekunde, unsere Tropen.
Materie umsetzen, was ist
das? Also das heißt, Materie, die vollkommen in Energie aufgelöst wird, in Wärme aufgelöst wird. Also das ist das natürlich, weiß Gott wie viel, pro Sekunde, also das ist gewaltig. Irgendwann einmal, wenn man das ausgerechnet, wie viele solche Atombomben das sind, aber es ist gigantisch. Es ist gigantisch, die Menge. Also da wird absolut Stoff vernichtet in Riesenmengen. Also die Sterne leben davon, dass Stoff vernichtet wird. Und wir leben auch davon, weil das ist die Energie, das ist die Wärme, das Licht und so weiter, von dem wir leben.
Die ganze menschliche Entwicklung heißt ja nicht viel Stoff vernichten und Bewusstsein gebären, sozusagen.
Genau.
Rein schon von den Erkenntnisprozessen.
Ja. Richtig. Und wir haben ja letztlich auch so einen, im ganz Kleinen, so einen Stoffzerstörungsherd in uns, wie Steiner öfter sagt. Also auch in uns löst sich Stoff auf. Halt nicht in den Mengen, weil sonst fliegt es uns um die Ohren, aber. Aha, tut sich was? Vielleicht darf ich nicht sehen. Naja, Herr Rönn spaziert. Grüß dich.
Warten wir noch auf jemanden?
Heute, glaube ich, sind wir in die intime Runde. Der Ernst hat sich entschuldigt, die Mathilde hat einen Gipsfuß. Hast du nichts Wesentliches versagt? Ich habe nur kurz wiederholt, was wir die letzten Male gemacht haben. Und bin jetzt dazu gekommen, zu erwähnen noch einmal, dass halt auf dem Grunde der Materie ungeheure Energiemengen stecken, konkret gesprochen in Wärme. Und dass das eben zusammentrifft mit dem Bild, das auch Steiner zeichnet. Und ich möchte es eben heute noch einmal aufrollen, ganz von Anfang sozusagen, mit den Weltentwicklungsstufen, aber mal von einer ganz anderen Seite, also vom alten Saturn ausgehend. Nicht alle Details, aber die wichtigsten Dinge. Nämlich auch, welche Wesenheiten sind beteiligt und was tun die dabei. Wenn wir uns den alten Saturn anschauen, fängt es an, dass vorher im Grunde nichts da ist. Also
im äußeren Sinn nichts, es ist natürlich die Schöpfungsquelle irgendwo da. Also diese, aber die ist sowieso nicht als, als im Grunde nicht einmal als ein Sein zu fassen, weil wenn es ein Sein wäre, könnte es irgendwie beschreiben. Und es ist also das, was alles schafft, das alles Seiende hervorbringt, wurscht ob es seelischer Natur, ätherischer Natur, physischer Natur ist, aber selber ist es eigentlich jenseits jeder Fassbarkeit. Also fassen kann es erst, wenn es tätig wird, und dann sehe ich es an den Taten, an den Schöpfungstaten, die herauskommen. Und Steiner, wir haben das einmal vor Ewigkeiten besprochen, schildert ganz deutlich, wie man sich am besten hineinversetzt in diesen Anfangszustand, wo man sich eben dem Nichts gegenübergestellt sieht und versucht jetzt, sich als Ich da in diesem Nichts zu bewahren. Dieses Ich, das selber eigentlich aus dem Nichts erstammt, weil es ja auch diesen schöpferischen Funken in sich hat. Und dazu bedarf sozusagen einen ungeheuren Mut, sich da zu halten, sich nicht zu verlieren in dem, weil es gibt keine Stütze, an der man sich anhalten kann, außer an dem eigenen Ich, das aber eben auch im Grunde nichts ist. Nichts, was ich irgendwie fassen oder beschreiben kann. Und aus diesem Element des Mutes, aus dieser Kraft des Mutes, der entsteht, entsteht eben der Wille, sich selbst zu tragen. Und diese Willenskraft ist es im Grunde, die jetzt die Wärme dann hervorbringt.
Also dieses Nichts ist das jetzt einfach, wenn wir materialistisch betrachtet,
ja,
dieses Nichts, also rein nur materialistisch, ja, nichts da ist.
Richtig.
Aber es muss ja was da sein.
Naja, das ist das Problem. Also es ist nichts natürlich einmal im physischen Sinn. Also ich finde nichts Physisches. Ich finde aber auch nicht zum Beispiel sowas wie Licht. Licht ist nichts Physisches mehr, aber trotzdem, also auch das ist nicht da. Ich finde also nichts Ätherisches mit einem Grund, weil Licht ist eigentlich eine ätherische Realität. Und ich finde nichts Seelisches.
Das ist das Nichts, das alles aber ist.
Im Grunde, das alles hervorbringt. Das, ich meine, das ist so schwer zu fassen, weil das betrifft uns jetzt ganz persönlich, wenn wir was über unser Ich wissen wollen. Weil eigentlich kann man gar nichts wissen darüber im Grunde, weil alles, was ich weiß darüber, das ist meistens schon das Seelische. Das heißt, das, was das Ich bewirkt hat, das hat irgendwie unser Seelisches umgeformt und seine Spuren hinterlassen. Aber das müsste eigentlich auch noch alles wegstreichen. Ich muss meine ganzen Erinnerungen wegstreichen, meine ganzen aktuellen Gedanken wegstreichen, komplett leer werden. Dann bin ich dort beim Ich. Daher sagen die Buddhisten ganz richtig, also das Ich, und damit meinen sie aber jetzt nur unser Spiegelbild Ich, das wir im Irdischen so normal haben, dass das alles Illusion ist. Das ist alles nicht das Wahre, das verschwindet eigentlich wieder. Das ist Spiegelbild im Grunde nur, aber Spiegelbild vom Nichts, wenn man so will. Und daher ist das Endziel im Buddhismus, in dieses Nichts einzuziehen, in das Nirvana einzuziehen. Das ist genau derselbe Begriff. Also das heißt, da geht es um einen Weltbereich, der noch wesentlich höher liegt, als das, was Steiner als die geistige Welt im engeren Sinn bezeichnet. Nicht wahr? Wir haben die physische Welt, wir haben von mir aus damit verbunden die Ätherwelt, wir haben die Seelenwelt darüber und dann kommt die eigentliche geistige Welt oder die himmlische Welt, wie immer man sie nennen will. Da sind wir noch lange nicht fertig, dann kommt darüber die Welt der Vorsehung, die ist noch darüber über das Ganze, die ist schon sehr, sehr schwer zu fassen. Dort ist eine gewisse Überschau, zum Beispiel über die ganzen 7 planetarischen Entwicklungszyklen, also alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, Erdentwicklung bis noch in die Zukunft hinein. Und darüber erst beginnt das Nirvana. Und das hat auch noch Stufen in sich. Und das ist, wenn man so will, der Ort, und der Ort ist schon falsch ausgedrückt, der Zustand, wie auch immer, mit dem die Trinität verbunden ist. Daher hat das auch eine dreigliedrige Struktur. Also die Inder nennen es halt dann das Nirvana, das Parinirvana und das Mahaparinirvana. Also das Mahaparinirvana wäre sozusagen die höchste Stufe. Also das heißt,
in dem Sinn spürt man da immer noch in dem Nicht selbst eine gewisse Gliederung, aber eigentlich wird die nur deutlich dadurch, dass wenn sie schöpferisch tätig sind, vor allem seelischen schöpferisch tätig sind, weil das ist das Erste, was hervorgebracht wird, was wirklich erscheint, findet man dann immer diese Dreigliedrigkeit drinnen. Und das ist sozusagen die Spur dessen, was man eigentlich gar nicht mehr wirklich fassen kann, was dahinter ist. Das ist das, was die Hebräer dann oder die Kabbalisten mit dem Ein Sof nehmen. Ein Sof ist das Nichtbegrenzte, wörtlich das Nichtbegrenzte. Und wobei Ein heißt Nicht, das ist das Nichts, das würde entsprechen dem Mahapariniyamana, also dem Allerhöchsten. Und da kommt das Ein Sof, das Nichtbegrenzte, da ist aber schon irgendwas fassbar, nicht wahr? Und dann kommt das Nichtbegrenzte Licht, das Ein Sof Or. Das würde entsprechen, wenn man es mit der Trinität vergleicht, dem Vater, Sohn, Heiliger Geist. Aber das steht also auf jeden Fall vollkommen über unserer Fassungskraft. Und da, wie gesagt, die Kategorie des Seins passt dort nicht mehr. Weil Sein, da müsste ich irgendwie festlegen können, ist es so oder so. Und das ist alles zugleich oder nichts. Das ist. Es enthält potenziell alle Möglichkeiten, nämlich die Kraft, alle Möglichkeiten hervorzubringen, zu verwirklichen. Es gibt da keine Beschränkung. Also es bringt die Naturgesetze hervor, es bringt in der Folge dann die Seelensubstanzen hervor, die ätherischen Substanzen, die physischen Substanzen.
Und weiß Gott das noch?
Ja, ja, ganz genau.
Wie das heißt.
Ganz genau. Und die Naturgesetze sind auch nicht immer gleich, nicht in jedem dieser kosmischen Zustände oder planetarischen Zustände, wie man es nennt, sind die Naturgesetze gleich, die ändern sich. Also die wir heute als Physiker finden, sind für unsere Erdentwicklung im Wesentlichen gültig. Und auf dem alten Mond sind die meisten davon überhaupt erst gebildet worden. Der war noch ganz anders gestaltet. Und wenn ich zur alten Sonne zurückkomme, ist es noch anders. Und beim alten Saturn fängt es eben überhaupt erst an. Aus dem Nichts heraus. Also wo die Kabbalisten die Geschichte dann mit dem Zimzum so schildern, dass also Gott einen Leerraum schafft, in dem die Schöpfung geschehen kann. Aus dem Nichts heraus im Grunde und aus dem Nichtbegrenzten, weil es ist wurscht, in der Begriff unendlich groß oder unendlich klein bedeutet da genau dasselbe. Das ist identisch. Wir haben das letztens eher ein bisschen mit dem Atombegriff und so mit Punkt und Umkreis diese Geschichte, dass das eigentlich identisch ist. Wenn ich mir denke, einen unendlich großen Kreis, den kann ich natürlich nicht zeichnen, aber symbolisch halt, und da der Punkt, und das sind Spielbilder voneinander und gehören zusammen. Und das eine kann sich jederzeit ins andere umwandeln. Also die sind identisch. Das ist halt einfach für uns so schwer zu fassen, weil wir immer gegenständlich denken. Und gegenständlich ist das ein Widerspruch. Entweder ist der Kreis oder ist der Punkt. Geistig gesehen oder selbst mathematisch gesehen kann man das durchaus als Spiegelung voneinander auffassen. Das geht. Also zum Beispiel gerade in der projektiven Geometrie kann man wunderbar sogar geometrisch so konstruieren. Und da kann man sich ein endliches Abbild des Unendlichen machen und zumindest die Gesetzmäßigkeiten fassen irgendwo. Weil auch wenn ich Imagination mir hereinhole, dann ist es ja Bild, das ich mir mache im Grunde. Also gerade von so Wunddingen muss man sich halt ein Bild machen, aber es schaut nicht so aus wirklich. Es ist ein symbolisches Bild, das entsteht. Das aber, wenn ich es lesen kann, sozusagen mich hinführt zum eigentlichen geistigen Erlebnis. Also ich muss sozusagen die Unendlichkeit im Nichts erleben können oder im Nichts die Unendlichkeit. Das ist wahnsinnig schwer. Aber nur dort ist der wirkliche Ursprung von allem zu finden. Da kann ich nicht mehr sagen, das ist so oder so, weil dann könnte es auch schon wieder anders sein. Und
das ist offen für alles. Das ist, es ist eine reine Schöpferkraft, ich meine, wie es die Scholastiker dann genannt haben, Actus Purus, reine Tätigkeit.
In nichts.
Bitte?
In nichts.
In nichts, ja. Also das heißt, bemerkbar macht es überhaupt erst, wenn diese Tätigkeit dann nach außen tritt und dann ein Schöpfer tätig wird. Und im Grunde hängt diese Schöpfertätigkeit damit zusammen, dass sich damit das Bewusstsein bildet. Dadurch ist es dann zugleich Bewusstsein, weil es sich spiegelt an der Schöpfung, die es hervorbringt. Wenn es nicht schöpferisch tätig wäre, dann wäre es wie ein Schlafzustand. Dann wäre es also ein Nichts, das auch nichts von sich selbst weiß. Es weiß dadurch etwas von sich selbst, weil es schöpferisch tätig wird und sich selbst an seinen Taten erlebt in gewisser Weise.
Und also es gibt vor der Schöpfung eine Tat. Gibt es da diese reine Tat? Gibt es die schon vorher? Oder?
Naja, selbst der Begriff vorher ist... Es ist schwierig, weil indem diese Tat jetzt geschieht, also die erste Schöpfertat, das heißt, die erste Schöpfertat in unserer Entwicklungskette ist, dass eben diese Wärme hervortritt, diese Willenskraft hervortritt. Indem sie hervortritt, zeigt sich, dass erstens einmal da schon eine ganze Menge geistige Wesenheiten dahinter stecken. Also die sind schon da irgendwo. Aha, die kommen jetzt, die sind vorher schon da. Ja. Aber nur vorher ist schwierig, weil überhaupt unser Zeitbegriff ist sehr problematisch. Und gerade wie wir ihn heute haben, ist er besonders problematisch, weil wir haben einen ganz linearen Zeitbegriff. Wir denken immer davor, davor, davor und danach und danach und danach. Ich meine, die Orientalen haben mehr einen zyklischen Zeitbegriff gehabt. Das läuft immer wieder in sich selbst zurück. Das heißt, mit dem ist es etwas leichter zu fassen. Das ist, weil dann irgendwann davor ist, zugleich danach auch irgendwann. Aber wieder nachdem ich einen Zyklus durch bin, stehe ich eigentlich wieder genau am Anfang. Und wenn man beides irgendwo verbindet, was eine gewisse Richtigkeit hat, kriegt man halt eine Spirallinie irgendwo. Also man geht immer die Kreise, aber es ändert sich trotzdem wieder irgendetwas. Es ist nicht immer die Wiederholung des Gleichen. Aber die Art der Tätigkeit ist ähnlich, also zumindest so wie wir es jetzt über diese sieben Zyklen, über diese sieben Zustände verfolgen können. Also geistige Wesenheiten gibt es, also das heißt, es gab davor oder abseits unserer Entwicklungskette gab es etwas. Ich sage immer lieber abseits, weil das nicht suggeriert, so in unserem engen Sinn davor. Mhm. Weil die Zeit macht erst Sinn, wenn das Geschaffene da ist, dann der kann es erst ablesen. Und wenn nichts rübergeht mehr von einem Entwicklungszustand zum nächsten, weil bei den sieben planetarischen Stufen haben wir das ja, dass, obwohl es zwischendurch immer wieder ins Geistige sich zurückzieht, aber es geht ja trotzdem was durch. Und die Entwicklung wird fortgesetzt. Ja. Wenn der alte Saturn anfängt, wird keine alte Entwicklung fortgesetzt in dem Sinn. Sondern die ist fertig. Also das heißt, da fängt was völlig Neues an.
Ja, und das ist ein Bereich, der halt nicht fassbar ist.
Der ist,
vor dem Saturn,
da können wir auch nicht... Richtig. Eben auch aus dem Grund, weil es uns im Grunde gar nichts angeht. Mhm. Weil das hat nichts mit uns zu tun. Das hat keinen in dem Sinn Einfluss, weil alles, was Einfluss hat, das sehen wir während dieser sieben Stufen. Da kriegen wir es heraus. Wir bemerken nur, wenn in dem Tag dann sehr schnell geistige Wesenheiten hervorkommen, die schon eine gewisse Mächtigkeit haben, dass die wohl auch eine Entwicklung hinter sich haben. Die kommen nicht so fertig aus dem Nichts heraus, sondern die haben eine Entwicklung hinter sich. Und aus ihrer Perspektive mag das jetzt alles wieder anders ausschauen. Ich meine, weil diese sieben Stufen, das ist der Horizont, den wir überschauen können, weil der uns betrifft. Die Wesenheiten, die über uns stehen, haben blicken vielleicht davor, sozusagen, weil sie mit dem sie selber zusammenhängen.
Vielleicht
70 Mal sehen. Ja, wirklich. Also, ja, man kann das sehr gut illustrieren, wenn man schaut, jetzt während unserer Erdentwicklung, das ist also der vierte Zustand, also alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, Erdentwicklung, jetzt. Die Herren der Erdentwicklung, wenn man so will, sind die Geister der Form, die Elohim. Die stehen auf einer Stufe, auf der wir stehen werden, wenn wir es schaffen, nachdem die sieben planetarischen Entwicklungsstufen abgeschlossen sind. Dann stehen wir auf der Entwicklungsstufe der Elohim. Das heißt, dann sind wir fähig, einen ganzen Kosmos hervorzubringen.
Das heißt, die Elohim sind erst aufgetreten, als aus dem Geistigen der vierte Zustand sich...
Nein, sie waren vorher schon dabei, aber sie haben noch nicht in führender Rolle eingegriffen in die ganze Entwicklung. Sie waren sehr wohl dabei, wobei man sagen muss, die entwickeln sich auch Stufe für Stufe weiter. Also die heute Elohim waren es nicht schon auf dem alten Saturn. Es ist schwierig. Nein, wir werden es uns noch genauer anschauen. Also schauen wir uns einmal den Saturn an. Da kommen nämlich jetzt einmal Wesenheiten, das kennen wir eh schon, die Throne, und die sind diese Wesen, die jetzt diese Willenskräfte haben, die den Mut aufbringen, sozusagen in dieses Nichts zu springen oder in dem Nichts zu sein und sich in dem Nichts zu bewahren. Also die bestehen gerade darin, im Nichts sich selbst zu bewahren durch ihre Willenskraft. Und das in so einem Überschuss sozusagen, dass etwas sie davon hergeben können. Also sie erzeugen so viel Mut, so viel Willenskraft, dass sie das eigentlich in die Welt versteuern können, einen Überschuss an Willenskraft. Und das ist das, was dann letztlich als seelische Wärme zunächst einmal erscheint. Also es entsteht in dem alten Saturn. Nächste Schwierigkeit, haben wir auch schon oft besprochen, das alte Saturn ist keine räumliche Welt, sondern die Zeit entsteht erst. Zeichnen kann es allerdings nur räumlich, weil sonst muss ich einen Punkt zeichnen, dann wird es nicht viel sehen. Und Steiner erwähnt es auch nicht immer extra, aber man muss vielleicht trotzdem darauf hinweisen, es ist eigentlich noch keine räumliche Welt, sondern es ist eine zeitliche Welt. Im Seelischen geht es sehr gut, weil da haben wir sowieso in Wahrheit keine räumliche Welt, sondern das Seelenleben hat was mit dem Nacheinander zu tun. Weil wie groß ist ein Gedanke? Das ist, wenn wir sagen, ein großer Gedanke, dann ist das sehr im übertragenen Sinn. Also so in etwa ist das zu nehmen hier. Also wir haben hier einen Kern und da sitzen die Throne. Der Name kommt nicht von ungefähr, weil auf dem Thron, wenn man so will, die Gottheit, das heißt, das liegt letztlich allem Substanziellen durch die ganzen sieben planetarischen Entwicklungszustände zugrunde, bis in unsere physische Substanz hinein. Davon ist da von sowas natürlich noch keine Rede, jetzt ist es nur Wärme.
Aber wie viele?
Wird nicht genannt. Also auch bei Steiner habe ich es nirgends gefunden, wie viele es sind. Also ob es auch sieben sind, das... Darum herum die Cherubim. Die Cherubim sind die nächsten. Die gehört auch dazu. Das sind also jetzt die Cherubim. Also die dann später zu den eigentlichen Tierkreiswesenheiten werden. Und
was haben Sie im Überschuss?
Die haben ein sehr lichtvolles Wesen, Also da kommt schon ein bisschen so ein Ansatz von was Lichtmäßigen hinein, aber noch sehr vage, die umgeben das Ganze. Also, und darum herum lagern sich noch die Seraphim, und das schildert Steiner so, dass die Seraphim da rundherum, sagen sie, sie umhüllen das Ganze mit einem Begeisterungsmantel. Mhm. Also die Throne haben also diese Willenskraft, und sie strahlen das sogar hinaus, jetzt gibt es aber gar keinen Raum, also sie strahlen so die Zeit hinaus von mir aus, wie auch immer. Weil, es macht schon Sinn, weil die Seraphim später die sind, die überhaupt die Verbindung mit dem restlichen Kosmos halten und suchen. Also die kommunizieren sozusagen mit dem ganzen Kosmos. Auch über den Tierkreis hinaus. Weil Tierkreis ist nur sozusagen ein bisschen ein engerer Sinn. Also das heißt, das ist die Sternenwelt, die uns ganz besonders betrifft. Und die Seraphim geht also im Grunde bis ans Ende des Universums, des jeweiligen. Also das ist der alte Saturn. Diese Saturnwelt, also abgesehen davon, dass sie noch nicht räumlich in Wahrheit ist, zumindest bis weit über die Mitte der Saturnentwicklung nicht. Es beginnt dann schon ein Ansatz von etwas Räumlichen, einfach weil spätere Entwicklungszustände schon vorausgenommen werden. Das ist auch immer so. Das heißt, wenn es über die Mitte geht, wird schon etwas, insbesondere vom Sonnenzustand vorausgenommen, da geht es bereits ins Räumliche. Und da kommt das Licht dazu und so weiter, und das kündigt sich aber bereits in der späteren Phase der Saturnentwicklung an. Also das heißt, da kommt das Räumliche dann schon herein. Aber das ist jetzt einmal rein das Symbol für die Saturnentwicklung in ihrem Kern, in ihrem eigentlichen Kern. Das heißt, nicht räumlich, kein Licht, außer Wärme, keine Substanz. Völlig finster, die Welt. Absolute Finsternis im Sinne von Abwesenheit von Licht. Da werden wir gleich sehen, dass Finsternis und Finsternis ist auch nicht immer dasselbe. Weil es ist was anderes, zum Beispiel, wenn Finsternis bedeutet völlige Abwesenheit von Licht, oder wenn Finsternis dadurch entsteht, dass Licht Schatten wirft. Dahinter ist auch finster. Aber das hat eine ganz andere Qualität, als wenn eben einfach überhaupt kein Licht vorhanden ist. Also das heißt, die Finsternis, die als Schattenwurf entsteht, ist in gewisser Weise schon ein Fortschritt oder ein Entwicklungsschritt, der passiert ist. So, jetzt geht die Entwicklung weiter zur alten Sonne. Also das heißt, da ist besonders beteiligt die dritte Hierarchie. Die erste Hierarchie, je nachdem, von wo man es zählt. Die erste Hierarchie, die oberste.
Ja, okay, aber was soll sich da jetzt entwickeln? Weil es bleiben welche zurück.
Es bleiben auch welche zurück, ganz richtig.
Das werden wir das entstehen, okay.
Also es bleiben welche zurück, vor allem diese Wesenheiten sind auch nicht die einzigen, die mitwirken. Weil, was gibt es zum Beispiel? Es gibt also die späteren Urengel, die ihre Menschheitsstufe durchmachen. Also die sind ganz wesentlich zum Beispiel. Es gibt aber auch natürlich die Wesenheiten der zweiten Hierarchie, die gibt es auch schon. Es gibt also welche, die dort...
Okay, das wie gesagt, das ist der Kern von Saturnentwicklung, ne?
Genau.
Also der Beginn.
Das ist Beginn von, ja, aber was soll jetzt passieren? Weil eben, es soll ja jetzt, der Mensch soll sich entwickeln, es bleiben welche zurück. Also, das kommt alles nur von innen.
Ja. Also, na, schauen wir uns einmal an, weil das nämlich auch dann interessant ist, um den Menschen zu betrachten. Diese späteren Urenkel, da sind sie ja noch nicht wirklich Urenkel, aber nennen wir sie Geister der Persönlichkeit. Geister der Persönlichkeit passt sehr gut, weil das ist in gewisser Weise eine Bezeichnung, die man auch durchgehend verwenden kann. Weil ebenso wie wir Menschen ganz bestimmte geistige Wesenheiten sind und nicht gleichartig sind den Engelwesenheiten, die auf dem alten Monte-Menschheitsstufe durchgemacht haben. Wir werden nie Engel wie unsere heutigen Engel werden. Auch wenn wir ähnlich geartet vielleicht sein mögen, aber wir haben einfach einen anderen Charakter. Schon allein dadurch, dass wir auf Erden die Freiheit entwickeln, die die Engel in dem Maße noch nicht hatten und auch nie bekommen werden. Und so hat eben jede dieser Gruppen von Wesenheiten eine ganz eigene Charakteristik. Und daher die Geister der Persönlichkeit, das ist schon was sehr Charakteristisches. Geister der Persönlichkeit. Die machen jetzt nämlich da was ganz Spezielles durch. Schauen wir uns einmal an, wie die aufgebaut sind, sozusagen, welche Wesensglieder. Wir als Menschheit haben halt physischen Leib, Ätherleib, Astralleib, dann kommt das Ich und dann haben wir schon ein bisschen den Ansatz für die höheren Wesensglieder, also Geist selbst, Lebensgeist, Geist des Menschen, die man durch Verwandlung des Unteren.
Ja, entstehen da jetzt diese Geister der Persönlichkeit? Die anderen waren schon da.
So, entstehen, das ist jetzt nämlich eine gute Frage. Ich werde mal nämlich die Wesensglieder aufzeichnen. Es fängt nämlich einmal mit dem Ich an. Und darunter ist einmal nichts. Dann kommt das Geist selbst. Lebensgeist, Geistesmensch und wie alle Wesenheiten haben sie 7 Wesensglieder, 7. Das hängt damit zusammen, dass nämlich so ein Entwicklungsprozess letztlich immer über 7 Stufen läuft und jeder hinterlässt seine Spuren. Dadurch hat man insgesamt immer 7 Wesensglieder. So, in dem Fall nennt Steiner die Stufe, die darüber ist, den Heiligen Geist. HL.G. Dann, das ist der Sohn. Und darüber, ich schreibe jetzt darüber, Vater. Steiner verwendet das nicht immer gleich, sage ich auch dazu, also da muss man aufpassen. Oft sagt er, identifiziert er sogar das Heiliger Geist, Sohnprinzip, Vaterprinzip und manchmal geht es sogar noch höher hinauf, weil es insgesamt gibt es 12 Stufen von Wesensgliedern in Wahrheit, von dem aber jedes Wesen immer nur 7 hat. Aber das kann noch sehr, sehr, sehr weit hinaufgehen. Weil wenn man da genau schaut, kämen wir bis zur 10. Stufe nämlich. Weil theoretisch wäre darunter jetzt noch Astralleib, ein Ätherleib, den haben sie aber nicht. Weil es gibt noch gar kein Astralleib, es gibt noch kein Ätherleib. Es gibt unten aber was Physisches, nämlich die Wärme. Genau. Das heißt, physisch. Ja, und Leib, nehmen wir es von mir aus, das ist, hier wird nämlich die Anlage geschaffen für unseren physischen Leib letztlich. Aber den benutzen diese Geister der Persönlichkeit, indem sie da hineinwirken. Das heißt, das alles ist nicht im Physischen drinnen, es ist auch nicht verkörpert. Das geht nicht, also verkörpern könnte es sich nur, wenn es da die Zwischenglieder hätte. Dann geht es, weil das Ich kann unmittelbar nur in den Astralleib einmal hineinwirken. Und dann geht es weiter über den Ätherleib und dann erst in den physischen Leib hinein. Also das heißt, sie machen keine Inkarnation durch, aber sie wirken hinein in das Physische da unten und individualisieren es.
Daher kommt ja das dann heraus, dass da drinnen sich diese sogenannten Wärmeeier bilden, irgendwo so in der Peripherie des alten Saturn. Also das ist dann die Anlage auch bereits unseres physischen Leibes, weil das geht weiter. Also das letztlich haben wir das Glück, das Erbstück. Das heißt, es ist nicht mehr eine wogende Masse, abgesehen davon, dass es nicht räumlich ist, aber wurscht, das gliedert sich also in Einzelgebilde.
Also das ist schon Adam Kadmon?
Nein, noch lang nicht. Adam Kadmon betrifft in Wahrheit erst unsere Erdentwicklung. Also das heißt, da kommt eine alte Sonne, alter Mond und dann kommt es. Aber was Interessantes, nämlich wenn man vom Adam Kadmon redet, das heißt vom ursprünglichen, so wie es am Anfang da in der Schöpfungsgeschichte drinnen ist, dann schaut man auch so aus. Da haben wir das unten alles in Wahrheit noch nicht. Am ersten Schöpfungstag, also am sechsten das, was am sechsten Schöpfungstag herauskommt, das ist gerade in dem Zustand, das berührt sich gerade mit dem Wärmeelement unten, aber noch ganz von außen. Das heißt, der Adam Kadmon hat nicht einmal noch selber so ein eigenes Eichen, sondern das Ganze. Mit dem ist er verbunden.
Kann ich mich so weit zurückerinnern?
Probier's einmal. Theoretisch nur über den Umweg der anderen geistigen Wesenheiten, die einem das sozusagen dann mitteilen, weil wir ja dieses Ich, zwar da ist es schon angedeutet bei den Geistern der Persönlichkeit, aber das ist noch nicht unser Ich. Also das heißt, wenn wir das auf der Erde wiederholen, dann dauert es mit dem Ich begonnen bei den Geistern der Persönlichkeit, mit ihrem Ich. Und so hat es jetzt während unserer Erdentwicklung mit unserem Ich begonnen. Und in einem Normalzustand erinnern können wir uns nur, wo das Ich dabei ist. Nicht wahr? Das heißt, wo es vorher das Ich noch nicht dabei war, wird es schwierig. Aber wir können es, indem wir letztlich den Umweg über die anderen geistigen Wesenheiten gehen und die zeigen uns das. Darum kann ein Steiner wenigstens bis zum alten Saturn zurückschauen.
Ja, doch.
Ja. Zumindest in den groben Zügen. Aber was man nicht verfolgen kann, ich kann nicht verfolgen, wo war ich zu der Zeitpunkt, weil ich, mich, in dem Sinn hat es noch nicht gegeben.
Ja, aber ich, also mein Ich muss ja schon da gewesen sein. Oder ein Kosmos, war das nur ein Ich?
Es ist sogar am Anfang der Erdentwicklung, wenn der Adam Kadmon kommt, ist es ein Ich. Im Grunde. Das eine Ich, das als Opfergabe im Grunde da ist, aller sieben Elohim. Also das Gemeinschafts-Ich irgendwo, das Gemeinschafts-Ich der sieben Elohim ist es. Von dem nimmst du den Ausgangspunkt, dass sie dann nicht mehr brauchen. Also die steigen dann da neue Stufe höher.
Ich glaube, es ist so, die Frage hat sich so entwickelt. Wir reden da überhaupt nicht von uns. Wir existieren da überhaupt nicht. Wir sehen nur die Anlage, so mineralische Anlage, eben mit einem physischen Leib, der nur Wärme ist. Ein Ich gibt es ja gar nicht von uns.
Von uns noch nicht.
Das Ich ist immer das Ich der Archai, der Geister der Persönlichkeit. Von denen ist die ganze Zeit sozusagen jetzt die Rede, genau. Die haben schon ein Ich. Wir existieren da überhaupt nicht, also außer aus dieser Grundanlage, wo eben später sich dann der physische Körper
entwickelt. Von uns ist nur vorhanden die Anlage des physischen Leibes als Wärmegestalt.
Ja. Und der Mensch kommt
dann nicht das Blut.
Was wir noch haben.
Genau. Ja.
Von daher.
Ja, genau. Das Ego wahrscheinlich, also ja. Aber das Ich, also mein geistiges Ich muss ja da.
Nein.
Das ist ja ein Teil davon auch.
Nein. Wir beginnen erst mit der Erdentwicklung. Ja. Erst in dem Moment, wo die Elohim ihr Ich hinopfern, beginnen wir ein geistiges Wesen zu sein.
Das hatten sie ja schon vorhin nicht. Dass sie mein Ich schaffen.
Ja, aber da schaffen sie eben noch nicht unser Ich, sondern das ist das Ich der geisterten Persönlichkeit. Weil so wie wir es den Elohim zu verdanken haben, haben es die da entsprechenden Wesenheiten damals zu verdanken, die auf einer vergleichbaren Stufe waren, die auch damals ihr Ich hingeopfert haben. Das hat aber mit unserem Ich noch nichts zu tun. Überhaupt nichts. Von uns ist erst die Stützsubstanz sozusagen da, die unterste Stützsubstanz. Also so lange wird das vorbereitet. Als geistiges Wesen existieren wir noch nicht. Ich meine, wir können sagen, in nichts existieren wir als Möglichkeit. Aber wir sind noch in keiner Form in den Schöpfungsprozess einbezogen sonst. Also, ja, das wird sich schon noch klären, hoffe ich. Schauen wir weiter zur alten Sonne. Da spielt jetzt dieses Wärmeelement noch immer zunächst eine große Rolle, mit dem Begeisterungsmantel und allem und herum mit. Es ist aber jetzt mehr einheitsfrei, die ganze Geschichte. Alte Sonne. Aber jetzt wird besonders tätig die zweite Hierarchie. Die zweite Hierarchie, also was sind das? Das sind die Geister der Weisheit, das sind die Geister der Bewegung und die Geister der Form. Also die wir auch als Elohim kennen, aber zur damaligen Zeit irgendwie. Die sind also untergeordnete Wesenheiten gegenüber denen, die zweite Hierarchie hätte zum Beispiel die Wärmesubstanz nicht hervorbringen können. Das haben nur die Throne geschafft, in Verbindung mit den Cherubim und Seraphim, die dabei tätig auch sind. Das heißt, das wird aber übernommen von hier, die Wärmesubstanz. So, also diese Wärmesubstanz von Begeisterung durchglüht. Und jetzt wirken namentlich die Geister der Weisheit, das sind insbesondere die jetzt sehr stark mit dem Licht zu tun haben. Aber im Grunde sind es alle Wesenheiten der zweiten Hierarchie, die das Ganze jetzt mit Licht durchsetzen. Also da kommt jetzt Licht, 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 Licht. Die durchleuchten das Ganze.
Von außen?
Ja, richtig, ja. Wenn man also, es ist immer nur eine symbolische Zeichnung, wenn man so will, aber die dringen jetzt sozusagen in das Gebilde ein und durchleuchten es. Und das Ganze ist auch so, dass das, also das ist jetzt Licht. Und das macht auch Wechselzustände durch. Also es ist nicht immer durchleuchtet, sondern das ganz Charakteristische für die alte Sonne ist, dass sie Phasen hat, wo sie wieder dunkel wird, also wo sie sich wieder ganz dem Saturnzustand annähert, und Phasen, wo sie durchleuchtet ist. Und nur so würde man das Licht noch nicht wirklich sehen. Es wäre zwar schon als wirksame Kraft da, weil wir haben öfter schon darüber gesprochen, eigentlich sieht man Licht nicht. Sondern man sieht es erst, wenn es am Stoff reflektiert wird, also wenn es mit dem Stoff, mit der Finsternis sozusagen in Wechselwirkung kommt. Aber diese Wärmefinsternis nützt dazu nichts, mit der tritt es nicht in Wechselwirkung. Überhaupt nicht. Das heißt, ich hätte jetzt einen Wärmeraum, der ist durchleuchtet und man sieht aber trotzdem nichts. Also ich habe einen durchlichteten, aber finsteren Raum. Das ist aber ein Problem.
Wir brauchen mehr Kompression.
Wir brauchen mehr Kompression, genau. da haben wir irgendwas Dichteres jetzt, und das passiert aber auch. Im Gegenzug zu dem, dass sie nämlich das Licht einstrahlen, verdichtet sich die Wärme zur Luft. Und die Luft ist eigentlich, in dem Sinn, Steiner sagt das ganz deutlich, die Luft, die dort entsteht, ist der Schatten des Lichts. So drückt er sich aus. Also das heißt, da kommt jetzt Schatten hinein, das ist das Grüne.
Und das ist aber schon ein wichtiger Zustand.
Das ist jetzt ein wichtiger Zustand, also das ist jetzt die Luft. Also das ist eine Folge dessen, dass da das Licht hineingeschickt wird. Zunächst also eine lichterfüllte Finsternis, so paradox es klingt, aber ich sehe, dass dort schon wieder die Finsternis schon dadurch eine andere Qualität hat als da, wo Abwesenheit von Licht ist. Selbst da, wo es noch immer finster zunächst ist, aber es ist Licht eigentlich schon da, erscheint aber noch nicht. Und erst in dem Moment, wo die Luft hervortritt, wenn diese Schattenbildung sozusagen auftritt, in dem Moment beginnt es zu leuchten. In dem Moment beginnt es zu leuchten.
Aber das hat eigentlich da schon eine gewisse Dualität in der Entstehung.
Ja.
Urdualität.
Richtig, ja.
Zwischen Luft und Wärme?
Zwischen Licht und Schatten.
Ja, genau. Da entsteht jetzt eben der Gegensatz zwischen Licht und Schatten. Also zur Luft kann man ja Schatten dazu schreiben. Schatten. Also die Luft ist der Schatten des Lichts, der entsteht. Aber zeitlich geht das Licht sozusagen ein bisschen voran. Also erst als Folge tritt dann der Schatten, die Verdichtung der Wärme zur Luft. Und das machen alles die Wesenheiten der zweiten Hierarchie. Also das heißt die Geister der Weisheit, die Geister der Bewegung und die Geister der Form. Und mit dem Geformten hat das sehr viel auch zu tun, also gerade die Geister der Form sind sehr wesentlich, dass auch diese Schattenbildung entstehen kann. Während die Geister der Weisheit sind der Lichtpol davon. Die können alleine nicht den Schatten hervorbringen. Dazu brauchen sie als Gegenpol die Geister der Form, die das Schattenelement hervorbringen. Und die Dynamik ist, die Geister der Bewegung vermitteln das Ganze, die bringen das in ein gewisses Gleichgewicht. Aber so, dass auch, das ist auch wichtig, Licht und Schatten oder Licht und Luft, zwar wirklich ganz getrennte Sachen zunächst noch sind. Also es gibt zum Beispiel nicht so etwas wie Farben hier. Es gibt Licht und Finsternis aus. Und die stehen noch praktisch unvermittelt nebeneinander. Das ist nämlich das ganz Wesentliche, weil das passiert erst auf dem alten Mond. Also, ja, nehmen wir den jetzt als nächstes.
So, eine Frage.
Ja.
Die Abtötung der Wärmeeier.
Ja.
Das kommt ja auch davor. Der Biss des Skorpions, der
Stich. Ja, genau.
Kannst du da noch was dazu sagen?
Richtig. Also, wenn das fängt im Prinzip ja schon hier an, überhaupt, wie sich diese Dinger bilden. Also, Die bewegen sich eigentlich rundherum und beginnen sich auch zu überlagern. Also das heißt, die fangen sich an zu verdichten, indem sich mehrere solche Gebilde übereinander lagern und dann werden sie festgehalten. Das ist der Stich des Skorpions.
Was heißt denn fest?
Naja, die Wesenheiten, die rundherum sind.
Ah, ja.
Die Wesenheiten, die rundherum sind. Also das heißt, bereits da fangen sie an mit den Cherubim und Seraphim. Das ist ganz wesentlich. Und mit jedem Durchlauf sozusagen kommen immer mehr übereinander, werden festgehalten und dadurch verdichten sich diese Gebilde mit der Zeit. Aber das sind also bereits hier die Tierkreiswesenheiten, die aber halt noch sehr diffus das im alten Saturn. Aber im Prinzip wiederholt sich das auf jeder Stufe wieder.
Das heißt, der Stich ist die Art Fixierung.
Der Stich ist eine Art Fixierung, richtig. Es gibt also ein gewisses Sternbild, eben halt mit dem Skorpion hängt es zusammen. Das heißt, es konkret sind das ganz bestimmte Tierkreiswesenheiten, die damit verbunden sind, eben mit dem Skorpion, mit dem heutigen Sternbild Skorpion, halt irgendwo mit der Richtung zumindest zusammenpassen, die vermitteln die Kräfte, das abzustoppen, das aufzuhalten. Und das ist aber notwendig, um die Verdichtung herbeizuführen. Also, dass eben dann wirklich kompakte Wärmeeier entstehen auf dem alten Saturn. Also, das heißt, abgeschlossene Gebilde. Und diese abgeschlossenen Gebilde sind natürlich immer schon so ein bisschen ein Mikrokosmos. Also sie sind immer ein Abbild von dem Ganzen irgendwo.
Sind aber dann auch immer in der alten Sonne.
So. In der alten Sonne wiederholt sich das Ganze und nur kommt damit bereits das Luftelement dazu und es wird das Luftelement auch inkorporiert bereits. Das heißt, wenn ich da vom physischen Leib spreche, war der da nur Wärme und beim, wie das jetzt enttäuschen muss, sonst kommt dann eine Zeichnung. Da kommt schon Luft dazu. Also wir haben dann bereits hier einen physischen Leib unten, der aus Wärme und Luft besteht. Luft in nicht unsere Luft jetzt, das ist Luft ist was Gasförmiges, wenn man so will, wobei das auch da noch sehr, sehr weit entfernt ist von allem, was wir heute kennen. Weil die Stoffe und die Naturgesetze, so wie wir sie heute kennen, gab es da noch nicht. Also das kann man heute in kein Labor oder was herstellen sozusagen. Aber irgendwie muss man es halt nennen. Und was aber noch sehr wesentlich dazu kommt, Ätherleib. Der Ätherleib wird auch gebildet hier. In dem Moment, wo das Lichtelement da ist, das Licht ist etwas Ätherisches. Und das kommt jetzt dazu, also ein Ätherleib, der aber ein Lichtätherleib ist. Ein Wärmeätherleib von mir aus auch. Also bei der Wärme hat immer zwei Seiten. Wärme hat physische Wärme, aber auch die ätherische Seite, da geht es eigentlich immer hin und her.
Also, und die Luft, die da Luft genannt wird,
ja.
Ist das dann dieses, was uns eingehaucht wurde und wir atmende Wesen geworden sind?
Naja, es ist der Vorläufer dazu, aber es sind jetzt noch die Entwicklungsstufe des alten Mondes, dahinter, damit kriegt das, was da Luft genannt wird, noch neue Gesetzmäßigkeiten dazu. Und erst mit denen, die es vom alten Mond mitnimmt, tritt es in die Erdentwicklung ein. Und
weil eingehaucht würde die Seele des Menschen und die Seele ist ja da noch nicht da.
Genau, es ist noch nichts Seelisches da, es gibt auch noch keinen Astralleib. Das ist daher auch ganz wichtig, das zu betrachten, wenn die Geister der Persönlichkeit auf dem alten Saturn ihre Menschheitsstufe durchmachen, das heißt ihr Ich entwickeln, dann muss man sich klar sein, sie haben aber keinen Astralleib, sie haben keinen Ätherleib. Sie haben gerade diesen feinen physischen Leib, in dem sie aber nicht inkarniert sind, sondern den sie nur von außen berühren im Grunde und eingreifen. Und das, damit ist ein ganz anderes Verhältnis da ist es heute bei Menschen, ist, wo bei uns das geschlossen ist, das Ganze. Das ist das erste Mal, dass das passiert sozusagen, dass eine geistige Wesenheit den Anschluss bis ganz nach unten findet. Wir sind die Ersten. Da ist eine große, große Kluft. Wenn man ganz nah bei uns heute dran sind die Engelwesenheiten im Grunde, die haben dieselben Wesensglieder wie wir, nur. Also das heißt, die haben auch einen Ätherleib, sie haben auch einen Astralleib, aber da ist eine Trennung. Wir haben das Ich verkörpert, inkarniert. Trennung heißt nämlich, das geht ja gar nicht in die physische Welt hinein. Trennung heißt, es schwebt darüber, nämlich in der Seelenwelt zum Beispiel, schwebt es darüber.
Also das ist nicht physisch anwesend irgendwo, nicht inkarniert. Bei den Geistern der Persönlichkeit zu keinem Zeitpunkt. Und selbst heute, wenn ich hernehme, die Geister der Persönlichkeit, wie sie heute sind, die haben heute auch einen Astralleib und einen Ätherleib, weil das ist in der Zwischenzeit entwickelt worden, das heißt, theoretisch haben sie das auch alles, was wir haben. Nur, bei ihnen ist das Ich, Astralleib, Ätherleib, das alles ist in der Seelenwelt, nicht inkarniert. Und unten haben sie einen physischen Leib, nach wie vor nur aus dem Wärmeelement. Das heißt, überall wo Wärme ist, können auch die heutigen Geister der Persönlichkeit tätig sein. Die Zeitgeister, wenn man so will, die Urengel.
Oh, wie schön.
Das ist doch toll. Also sie sind uns eigentlich jetzt sehr ähnlich, in einer gewissen Weise doch ganz anders. Weil wir haben zumindest diese vier in der physischen Welt anwesend, hier in der Inkarnation. Und wenn wir geistig arbeiten, wollen wir sogar als Geist selbst herunter. In die physische Welt. Und damit sind wir in Wahrheit ganz, ganz anders als diese Wesenheiten.
Aber die wirken heute nicht, oder wirken sie heute unmittelbar?
Naja,
arbeiten sie mit uns zusammen, diese Geister der Persönlichkeit?
Ja, ganz stark sogar. Du hast den interessanten Artikel im Ding mit Florenz und
ja,
dem Persönlichkeitsimpuls.
Ja.
Also zum Beispiel gerade Anbruch der Neuzeit und so, ist ein ganz starker Persönlichkeitsimpuls hereingekommen, impulsiert durch die Geister der Persönlichkeit. Mhm. Als Zeitgeister, die jetzt, also das sagen wir mit ihr, was von unseren Eigenschaften annehmen, Persönlichkeiten werden. Persönlichkeit ist hat nichts mit dem Ich direkt zu tun. Geister der Persönlichkeit heißen sie, weil sie so eine starke, wie soll ich sagen, Eigenheit entwickeln. Eine Abgeschlossenheit, einen Mikrokosmos bilden, der in sich fast geschlossen ist. Das ist ihre Charakteristik. Daher hängt mit ihnen überall zusammen diese Bildung abgeschlossener Körperlichkeiten im weitesten Sinn. Also das heißt, die wirken auf der alten Sonne, dass sich ein Ätherleib bildet. Da wirken die sehr wesentlich mit, weil sonst wäre es eine Ätherströmung oder was. Aber dass es so etwas Eigenes wird, das ist die typische Charakteristik der Geister der Persönlichkeit. Die machen das.
Aber darf ich das vielleicht in unserem Leben, mit unserem Leben verbinden, ja, ein bisschen? Ist es so, wenn ein Mensch zum Beispiel meditiert oder etwas
liest
und dabei wird es ihm warm, er spürt Wärme im ganzen Körper. Haben die damit zu tun?
Naja, im Prinzip schon. Im Prinzip schon. Also es haben sowohl die Geister der Persönlichkeit damit zu tun, als auch die Drohnen namentlich. Also überall in unserer Blutwärme oder so dahinter stecken die genauso. Mhm. Und die haben überhaupt immer damit zu tun, dass Wärme hervortritt, Wärme verschwindet aber auch. Also das spielt auch eine Rolle. Also nicht nur das Hervortreten, sondern auch das Zurückziehen von Wärme aus der Erscheinung. Es hängt auch mit ihnen zusammen. Weil das gehört immer zusammen. Weil letztlich gegen Ende der Saturnentwicklung mussten sie gerade diese Geister der Persönlichkeit alle diese Eier wieder auflösen. Weil es ja da jetzt durch den geistigen Zustand geht. Das heißt, es muss ganz aus der physischen Erscheinung, aus der ätherischen Erscheinung, aus der seelischen Erscheinung sogar verschwinden. Ja, sogar die Gedanken dazu, wenn man so will, also das heißt die geistige Welt im engeren Sinn, auch da muss er sie zurückziehen. Weil das sogenannte Pralaya, was dazwischen liegt, also dieser ganz vergeistigte Zustand, da geht es eben zwar nicht ganz bis ins Nichts hinauf, aber fast. Also auf jeden Fall über die himmlische Welt, über die geistige Welt hinaus, sodass man es im Grunde nicht verfolgen kann. Und dazu muss das alles aufgelöst werden und an dem Ganzen hängt aber natürlich schon von Anfang an dann Karma drinnen, Schicksal. Das heißt, im Grunde jeder dieser Geister der Persönlichkeit, der sowas bearbeitet hat, ist dafür verantwortlich, wenn man so will. Und nur er kann es auflösen auch. Niemand anderer. Wenn es ihm nicht gelingt, dann bleibt es als Schlacke zurück. Letztlich. Und kommt als solche dann auch wieder heraus. Und tatsächlich gab es dann schon irgend so einen Nebenplaneten. Für Dinge, die zwar so weit aufgelöst werden konnten, dass sie durchs Geistige durchgehen konnten, sie sind dann einfach eigenständig herausgekommen, wie dann konnten die weitere Entwicklung nicht mitmachen, die Hauptentwicklungsströmung, sondern sie sind abgebogen bereits. Also da fängt es bereits an, dass eben welche zurückbleiben, die zurückbleiben, werden dann letztlich ewig die Geister der Finsternis bleiben. Und zwar wirklich dieser Urfinsternis, dieser völligen Abwesenheit von Licht. Während die da zurückbleiben und von mir was verfinstern und Schatten werfen, das hat schon wieder eine andere Qualität.
Ja, da gab es erstmals ja eine polare Bewegung.
Genau.
Und früher gab es ja keine.
So ist es, ja.
Und die Zeit kommt ja auch erst jetzt dazu. Drum, Herr Rudolf, der nennt ja auch Zeitenleib, den Ätherleib.
Ja,
jetzt
ja,
kommt die Zeit
absolut. Den Ätherleib, absolut.
Die Zeit war vorher auch schon.
Zeit gab es schon, ja.
Aber es gab keine Substanz, wo die Zeit imprägniert war.
So ist es, ja. Das mit der Zeit ist ein sehr schwieriges Thema. Aber ich meine, die Zeit in ihrem Urding hängt sehr stark mit der Wärme zusammen. Das weiß schon auch die Physik heute. Das ist ganz interessant, weil die Wärme, das ist ein Sprung zur Physik, das ist der sogenannte Entropiesatz oder der Satz, es gibt kein Perpetuum mobile zweiter Art. Wärme ist jede Form von Energie, wenn ich elektrische Energie, mechanische Energie habe, wenn ich die irgendwie einsetze, letztlich verwandelt es sich in Wärme. Und die Wärme kann nicht mehr vollständig zurückverwandelt werden in andere Formen. Und die Wärme hat die Tendenz, sich gleichmäßig zu verbreiten. Das ist der Effekt, den jeder kennt, wenn ihr einen Ofen anzieht, im Zimmer, dann verteilt sich die Wärme. Und es ist nicht umgekehrt so, dass sich die Wärme aus dem Zimmer zusammenzieht und den Ofen heiß macht. Das funktioniert nicht. Und aus dem alleine folgt zum Beispiel schon, dass alles Physische, weil das allen Physischen zugrunde liegt, alles Physische letztlich zerfällt, weil es die Wärme mitnimmt. Die Wärme zerstreut es. Also das heißt, wenn man ganz, ganz scharf ist, sagen wir, ist das also der erste Ansatz zum Todeselement drinnen. Also, dass die physische Erscheinung auf jeden Fall ausgelöscht wird. Irgendwann zersplittert, verteilt sich. Und nicht wieder rückgängig gemacht werden kann. Und indem ich das nicht mehr rückgängig machen kann, habe ich aber bereits die Zeit drinnen in gewisser Weise. Weil ich habe einen Zustand vorher, von dem kann ich zum nächsten Zustand kommen, aber ich kann nicht mehr zurück. Das ist verboten sozusagen, das funktioniert nicht. Und damit habe ich die fortschreitende Zeit in einer gewissen Weise. Und das beginnt tatsächlich mit dem alten Saturn. Also, und das ist was durchaus also nachwirkt bis in die Naturgesetze heute. Und das ist schon damals irgendwo wo drinnen und hängt aber eben auf der anderen Seite auch damit zusammen, dass es eben nicht mehr umgekehrt werden kann, weil eben einzelne Geister der Persönlichkeit zurückbleiben. Wenn die nicht zurückbleiben würden, dann könnte man das umkehren wieder. Also das nicht umkehrbare liegt daran, dass Einzelne das nicht schaffen, das wieder aufzulösen. Aus dem heraus kommt es. Der Herr sagt Steinauer ganz richtig, letztlich entsteht Zeit, das ist jetzt die andere Perspektive, dadurch, dass die Wesenheiten unterschiedliche Entwicklungsgeschwindigkeiten haben. Es gehen welche voraus, es bleiben welche zurück. Und dadurch entsteht also das Erlebnis der Zeit. Weil man sieht, welche ziehen voraus und welche bleiben zurück. Und das fängt hier an. Und daher kommen da dann die Widersacherwesenheiten, die Asuras bereits heraus, die zunächst dann noch keine große Rolle spielen, weil die einfach abseits dann sich bewegen von der ganzen Geschichte. Aber da bleiben die Asuras zurück. Haben aber durchaus eine ihre Aufgabe auch in dem Ganzen.
Das Ich anzugreifen,
oder? Nee. Es steht ein bisschen unter daneben. Ja. Genau. Die greifen also das Ich an und die greifen ganz stark das auch an. Beides. Also auf dem Umweg greifen sie das Ich ja gerne über den Umweg an und umgekehrt. Und das, da stehen wir erst am Anfang. Naja gut, wie geht es jetzt weiter zum alten Mond? Beim alten Mond ist es jetzt so, dass die dritte Hierarchie dazu kommt. Dritte Hierarchie heißt, das sind die Engel, Erzengel, Urengel. Also die heutigen Geister der Persönlichkeit sind die Urengel. Und die Erzengel, also die Archangeloi und die Angeloi. Und mit denen geht das Spiel jetzt noch weiter. Wir haben gesagt, da sind noch keine Farben. Es ist Licht und Finsternis, sind zwar als Polarität vorhanden, als Gegensatz, aber sie mischen sich eigentlich nicht. Ja, das sieht man ja so auch, wenn das Sonnenlicht einen Schatten wirft, entsteht deswegen noch keine Farbe. Sondern ich muss erst dafür sorgen, dass Licht und Finsternis ineinander verwoben werden. Dann entstehen die Farben. Also sie dürfen nicht separat nebeneinander stehen, sondern sie müssen miteinander verbunden werden. Und das machen gerade die Wesenheiten der dritten Hierarchie, die jetzt, wenn sie sich im Licht bewegen, Sehnsucht nach der Finsternis, ja Begierde sogar nach der Finsternis bekommen und das Licht in die Finsternis hineinmischen. Oder auch umgekehrt, wenn sie in der Finsternis sind, Begierde nach dem Licht wieder bekommen. Dass sie selber nicht erzeugen können, aber dass sie begehren können. Und dadurch entsteht jetzt das ganze Farbspektrum von, das ist weiß, da ist. Dadurch entsteht jetzt einmal das ganze Farbspektrum aus der Finsternis heraus mit dem Violett beginnend. Geht es dann über in die Blautöne, von mir aus Indigo noch dazwischen. Und das ist die eine Seite, also wenn Sie die Finsternis durchhellen, das sind also die geistigen Wesenheiten die der dritten Hierarchie, die jetzt das Licht in die Finsternis hineintragen, die Finsternis aufhellen, dann entstehen diese Farben. Und umgekehrt gibt es die anderen, die jetzt das Licht verdunkeln wollen, abdunkeln wollen und dadurch entstehen dann die roten und die gelben Töne. Das sind die anderen. Das ist ein heftiges Rot. Und wenn man will, dazwischen das Orange. Beim Regenbogen ist das einmal so schwierig zu sehen. Genauso wie da das Indigo. Habe ich natürlich keine Kreide dafür. Und was den Ausgleich hält, in der Mitte entsteht das Grün. Und wenn man das andere Grün heißt, das fällt nicht auf, wenn man es gibt. Also da halt, es ist nicht die Waage irgendwo.
Das ist die Waage, die Grüne.
Das ist die Waage, ja genau, das ist die Waage. Also das heißt, das wird alles bewirkt jetzt durch die Wesenheiten der dritten Hierarchie. Und das heißt wirklich das Prinzip des Regenbogens. Das heißt, das Prinzip des Regenbogens taucht in gewisser Weise das erste Mal auf dem alten Mond. Dort ist erstmals eine Welt von Farben. Und das beginnt natürlich zuerst einmal überhaupt im Seelischen. Das fängt man nicht im physisch Sichtbaren an, sondern es beginnt im Seelischen. Vorher gab es nur geistiges Licht, geistige Finsternis. Und dann geht es eben weiter herunter ins Ätherische, zum Licht gibt es jetzt auch einen Gegensatz, oder es kommt was anderes dazu, was auch diese Gliederung dann letztlich ausmacht. Es kommt nämlich auf dem alten Mond der Klangäther dazu. Und der hat was mit der Ordnung des Ganzen zu tun. Also da kommt der Klangäther. Nämlich, dass es diese 7 oder 5, je nachdem, wie man es zählt, Regenbogenfarben gibt, hängt mit dem Klangäther zusammen. Also es ist eben nicht einfach nur ein kontinuierliches Ding, sondern es ist abgestuft, es fängt halt an. Es gibt, also jetzt, was gibt es jetzt alles? Es gibt das Wärmeelement, es gibt Luft bereits, es gibt Wärmeäther, es gibt den Lichtäther natürlich, der jetzt durchgestaltet wird, und eben der Klangäther, der gestaltet es durch. Also der entsteht, indem diese Wesenheiten der dritten Hierarchie das machen, dieses Durcheinanderweben, in dem gerade entsteht der Klangäther. Also das heißt, man muss sich den eigentlich zugleich tönend vorstellen, den Regenbogen, wenn man so will.
So hörbare Farben.
Es sind hörbare Farben, ja. Ja, im Grunde ja.
Und die hörbaren Farben sind in seelischen Empfindungen.
Genau. Also damit entsteht da jetzt eine reiche Seelenwelt. Erst so wirklich. Und daher entsteht da zugleich der Astralleib. Also das kommt jetzt auch. Also da war der Ätherleib, habe ich glaube ich nicht aufgeschrieben noch, wenn ich dazu schreibe. Ja.
Der
Adam Kartmann kommt dann noch bei der Erde. Wir sind erst beim Mond.
Ja, aber da wird es schon geschaffen, eben der Ätherkörper, ja. Astralwelt.
Jetzt kommt der Astralleib dazu, ja. Also auf der alten Sonne war es der Ätherleib, jetzt kommt der Astral. Leib dazu.
Aber der bleibt ja nicht. Bei der Erde wird es wiederholt, ne?
Auf der Erde wird das alles wiederholt. Für mich ist das alles ganz interessant, weil das wird alles wiederholt. Das sind sozusagen nur die großen Vorbilder, aber es wird alles in abgekürzter Form wiederholt. Und auch bei uns, wenn wir jetzt eben, weil das ja unser ganz großes Thema ist, das mit unseren Schöpferkräften in Verbindung zu bringen. Wenn wir Schöpfer stetig sind, gehen wir mit dem ganz kleinen Bild durch das alles durch. Durch das alles durch. Wenn wir nur irgendeinen schöpferischen Impuls in die Welt setzen, gehen wir das alles durch. Das beginnt eben mit dem mutvollen Element, aus dem die Wärme herauskommt, die sich wirklich von uns bis in die Blutwärme hinein äußert. Und dann wird's Licht in uns, da muss aber der Schatten dazu entstehen, das ist aber noch unvermittelt nebeneinander, das heißt, mit dem kann man noch nichts wirklich anfangen.
Und jetzt muss dazu kommen, das ineinander zu weben. Jetzt wird es bunt sozusagen. Jetzt taucht erst wirklich ein reiches seelisches Bild zum Beispiel auf. Also wenn man einfach nur in der Fantasie was ausmale, dann kommt das erst daher. Das ist eine abstrakte Grafik. Also wenn wir sehr abstrakt denken, gehen wir eigentlich dahin zurück. In Wahrheit. Wenn ich sehr in Bildern denke, komme ich daher, in Bildern, in Tönen, in Farben, in dem Allen. Dann komme ich daher, da wird es erst so richtig reich. Und jetzt sind endlich einmal Wesenheiten da, die auch einen Astralleib haben. Aber noch immer eben keine Verbindung. Sondern bei den Engelwesenheiten, die jetzt auf dem alten Mond ihre Menschheitsstufe durchmachen, ist es eben so, dass das Ich immer noch von außen in die drin Wesensglieder hinein wirkt und das bleibt auch während der Erdentwicklung, also jetzt gegenwärtig so. Die inkarnieren sich einfach nicht wirklich, dann wirken immer nur von außen. Und daher haben sie auch nicht die Freiheit, der Mensch potenziell fähig ist.
Wo sind wir mit der Erdentwicklung jetzt? In der Mitte oder gegen Ende?
Naja, über die Mitte hinaus.
Über die Mitte
hinaus. Also die eigentliche Mitte der Erdentwicklung war schon im Grunde die atlantische Zeit, also das heißt Steinzeit noch. Und wobei es also gewisse Verzögerungseffekte gegeben hat, aber wir sind darüber hinaus bereits, über die Mitte. Also das heißt, und jetzt überhaupt, also jetzt geht es wirklich darum, in die Zukunft zu arbeiten. Und bei der Erdentwicklung wird auch dann ja unterschieden zwischen der Marshälfte und der Merkurhälfte. Die Marshälfte ist die, die aus der Vergangenheit kommt, die namentlich eben die alten Mondenkräfte und das alles mitbringt. Der alte Mond, wenn man es heute irgendwie vergleichen will, war so groß und erreichte bis zur heutigen Marsbahn. Da gibt es also einen gewissen Zusammenhang, wobei so Größenvergleiche schwierig sind, aber was die Wesenheiten nämlich betrifft, also stimmt es auf jeden Fall. Nicht im Zentimeter Mars sozusagen, das ist aber nicht wichtig. Ja, noch was entsteht. Ja, es muss ja noch jetzt irgendwie ein Element fällt. Also wir haben jetzt Wärme, wir haben Luft, wir haben den Klangäther, wir haben den Lichtäther, Wärmeäther, wir haben noch nicht das Wasserelement, das auf dem alten Mond gebildet wird. Und das entsteht jetzt, so wie Steiner schildert, auf eine sehr raffinierte Weise. Die dritte Hierarchie hat ja auch Nachkommen oder Abkömmlinge und das sind die Elementarwesen. Die Elementarwesen sind alle Abkömmlinge der dritten Hierarchie. Und die wirken mit. Also das sind so eine Art Abschnürungen von innen. Und die wirken bei der ganzen Geschichte mit. Das sind also die eigentlich Tätigen da wieder, die das machen, dass sie also das Licht in die Finsternis tragen oder aus der Finsternis heraus nach dem Licht kommen. Und das schildert jetzt Steiner ganz interessant. Jetzt schauen wir uns einmal den Regenbogen sozusagen von der Seite an. Dann schildert er das so, dass der jetzt von der Seite, der ist nicht flach einfach, sondern der ist rund. Und da ist, man müsste sagen, da ist die geistige oder die ätherische Seite. Die ätherische Seite, da ist die physische Seite. Und die roten Farben entstehen hier eigentlich dadurch, dass da die Elementarwesen herauskommen. Die kommen da heraus. Und zwar kommen sie, sagt Steiner, ganz ängstlich heraus. Ganz ängstlich kommen sie heraus.
Aus dem Regenbogen.
Also genau. Ist im Grunde auch heute, also Elementarwesen, die da drin weben. Und also die kommen da heraus, ängstlich. Wahrscheinlich, weil sie nicht wissen, was sie da draußen erwartet. beschreibt er nicht.
Wenn es dann ins Grün hinübergeht,
dann beruhigen sie sich langsam, das ist dann einmal angenehm. Und je weiter es dann da hinübergeht, wenn sie wieder ins Geistige hinübergehen, dann sind sie jetzt dann sehr couragiert. Da sind sie mutig. Jetzt geht es gestärkt. Ich sehe, ah, da ist eh nichts passiert. Jetzt geht es gestärkt da herein. Also da geht es wieder herein. Also da. Ich höre euch Mut her. Mut. Da oben ist Angst. Dafür ist das also. Also wenn sie herauskommen, sind sie da ganz zart. Und dann werden sie mutig, wenn sie hineingehen. Und in diesem Kreislauf, was sie machen, also tragen sie eigentlich ununterbrochen im Grunde Ätherisches ins Physische hinein, lösen aber auch wieder Physisches ins Ätherische auf. Das ist ein Prozess. Und aus diesem Prozess heraus, also aus diesem ständigen da Durchgehen, entsteht das Wasserelement. Das ist also eigentlich von den Elementarwesen aus dieser Farbenwelt herausgeboren. Und das ist, was auf das Steiner immer wieder hinweist, der Stoff ist aus den Farben herausgewoben. Natürlich, dahinter steckt das alles andere. Also das die Voraussetzung, dass da das Licht entstanden ist und dass da die Wärme da war. Aber jetzt wird so das Flüssigstoffliche, also das Wasserelement, geboren aus dem. Also das klingt alles, aber es sind alles jetzt noch frei schwebende Farben trotzdem, kann man sagen. Also die haben nicht bestimmte abgegrenzte Formen oder so, das ist ja so ganz nasse Nassmalerei, da verschwimmt alles. Das passt ja zum Wasser überhaupt. Und
was heißt das denn, Entschuldigung?
Ja?
Was heißt das denn, und ich legte Regenbogen in die Wolken? Und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und den Menschen.
Das war erst in der nachatlantischen Zeit.
Ja, richtig.
Ja, da wurde der Bund neu gegeben. Die Menschen haben sich so versündigt, dass eben die atlantische Zeit kam, dieser Untergang. Und dann hat der Herr noch einmal gesagt, wir geben euch noch einmal eine Chance und hat dem Bund äußerlich gezeigt, durch den Regenbogen, wir, also ich und wir und euch Menschen, wir schließen uns noch einmal zusammen. Wir machen noch einmal gemeinsam ein Bündnis.
Also, so. Ja, ich meine, der Regenbogen ist eben dann wirklich eine Brücke natürlich hinüber, weil zunächst in die ätherische Welt hinein. Darum ist das Bild da. Also, dass man sich damit verbinden kann. Und damals konnte man das auch noch, der Punkt war, in der atlantischen Zeit, also in der Eiszeit noch, war der ganze Himmel sehr, sehr wässrig von Nebeldünsten durchzogen, sodass das Sonnenlicht nicht wirklich durchgekommen ist. Da hat es einfach eine rein äußerliche Erscheinung des Regenbogens nicht gegeben oder noch nicht. Eben erst mit der sogenannten Sintflut, also wenn jetzt die ganzen Nebelmassen sich auch niederschlagen, dann kommt es hervor. Aber weil heute ist es ja so, dass der Regenbogen sich bildet an den Wassertropfen, denen hängt es ja zusammen. Also ich habe die Sonne im Rücken, vor mir die Regenwand, die Wassertropfen und dann wird das Licht reflektiert in den Wassertropfen und dann entstehen diese Farbeerscheinungen. Ich sage jetzt bewusst nicht gebrochen, weil das ist die Newtonsche Farbtheorie, kann man anders erklären. Aber es wird auf jeden Fall durch die Regentropfen auch zurückgeworfen und es passiert was Ähnliches, wie wenn ich durch ein Prisma durchschaue.
Oder Eiskristalle.
Oder Eiskristalle geht auch, Eiskristalle geht auch. Aber etwas, was aus dem Wasserelement ursprünglich stammt. Und da ist es halt die Vorstufe, da ist nicht der Regenbogen erscheint am Wasser, sondern im Gegenteil, der Regenbogen bildet das Wasser. Aus dem Regenbogen entsteht das Wasser sozusagen. Also das Wasser ist ein gerungener Regenbogen sozusagen.
Ein gerungener Bogen. Das schaut immer sehr schön aus. Also
ja, das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Das ist, es geht nämlich um nichts anderes. Es ist ein Bild der Sonnenscheibe. Wenn man genau schaut, ist nämlich unterhalb des Bogens, also das runde Innern im Kreis, ist der Himmel heller als außerhalb des Regenbogens. Schaut, beobachtet es einmal. Es ist deutlich heller drinnen als, also hell, Regenbogen, und dann ist es besonders dunkel sogar. Dann gibt es manchmal, wenn man Glück hat, sogar einen Nebenregenbogen, einen zweiten, in einigem Abstand drüber. Und außerhalb dem ist es wieder ein bisschen heller, nicht so hell wie in der Mitte, aber nicht so dunkel wie der, dazwischen. Das Alexanders dunkles Band heißt, das war irgendein Grieche namens Alexander, hat das erste Mal bemerkt, dass das so ist. Aber woran liegt das? Ist eigentlich, die Sonne scheint, wird in den Regenbogen, in den Regentropfen zurückgespiegelt, einmal oder zweimal, je nachdem. Wenn es zweimal ist, dann ist es der Nebenregenbogen, wenn es nur einmal zurückgespiegelt wird, das ist der normale, der ist der hellere. Und was kriege ich zurück? Eigentlich ein Abbild der Sonne. Allerdings, im Vergleich dazu ist der Himmel dunkel. Jetzt habe ich so einen Hell-Dunkel-Übergang, und an dem Hell-Dunkel-Übergang entstehen die Farben. Das ist wie bei einem Prisma. Das kann man so schön anschauen. Die normale physikalische Erklärung ist, das Licht wird gebrochen. Es wird nichts gebrochen. Es wird Licht und Finsternis miteinander gemischt, nämlich. Das Prisma oder auch die Regentropfen machen nichts anderes, als dass sie entweder das dunkle Bild des Himmels, des dunklen Himmels über die Sonne schieben ein Stückchen, dann entstehen diese Formen, weil dann wird das helle Licht der Sonne ein bisschen abgedunkelt durch das dunkle Bild des Himmels. Oder am anderen End wird das helle Sonnenbild über den dunklen Himmel geschoben, das heißt, jetzt schaut der dunkle Himmel durch die helle Scheibe durch, und dann wird dadurch das Dunkel aufgehellt zu den Blau-Violett-Tönen. Und das Grün in der Mitte ist im Grunde die Mischung. Das ist jetzt Farbenlehre im Kurzüberflug. Kann ich das nächste Mal mitbringen, wenn ich nicht vergesse, der Prisma, da können wir uns das anschauen. Aber man kann es verfolgen, es ist also zum Beispiel die Rottöne kann man verfolgen, Morgenrot, warum gibt es Morgenrot? Da geht das Sonnenlicht, weil es in Erdnähe ist, einen langen Weg durch die ganze dunsterfüllte Atmosphäre. Und dadurch wird das weiße, eigentlich weiße Sonnenlicht abgedunkelt zu den Rot-Gelb-Tönen. Also immer Licht, das durch was ein bisschen Verfinstertes durchgeht, verfärbt sie noch rot-gelb. Man kann es auch morgen ein paar Blatt und Papier mit einer Taschenlampe durchleiten. Je mehr Blatt und Papier drüber geht, desto gelblicher wird das nicht, bis es auch rot wird. Bitte nicht mit einer LED-Lampe versuchen, weil die sind so stark blaustichig, dass das niemals wirklich rot wird. Das wird höchstens purpurviolett oder irgend sowas. Das verzeiht nicht. Aber bei einem normalen, dem Sonnenlicht-ähnlichen, also bei sowas zum Beispiel, ginge es, dann sieht man das deutlich. Einfach Papier davor, und was kann man zu Hause ausprobieren. Das Umgekehrte ist schwieriger, das sieht man aber beim Himmelsblau. In der Nacht ist der Himmel ziemlich schwarz, wenn man weiter draußen wo ist. In dem Moment, wo die Atmosphäre vom Sonnenlicht durchflutet ist, sehe ich den schwarzen Himmel durchs Helle hindurch. Und dann hält er sich auf zum Blau. Im Hochgebirge nur bis zum Violett. Weil da ist einfach zu wenig Luft und zu wenig Staub. Also die Trübe macht es aus, dass sie nämlich das Sonnenlicht nach allen Seiten zerstreut und wirklich die ganze Atmosphäre durchhält. Am Mond zum Beispiel, wo keine Atmosphäre ist, erkennt sicher die Aufnahme, da ist der Himmel kohlschwarz. Finster. Kohlschwarz. Obwohl der ganze Kosmos durchleuchtet ist von Milliarden Sternen. Das zeigt mir wieder, dass das Licht an sich nicht sichtbar ist.
Ja, sonst könnte man keine Sterne sehen.
Eben, sonst könnte man keine Sterne sehen, genau, war ja schon. Richtig. Ja, also so macht die dritte Hierarchie mit Hilfe der Elementarwesen, webt aus den Farben das Wasser. Im Grunde. Und im Grunde alle chemischen Elemente werden dann langsam veranlagt. Sie sind auf dem alten Mond noch nicht in der Form vorhanden, wie wir sie jetzt kennen. Aber sie werden hier langsam gewoben. Und daher, heute, wenn ich die chemischen Elemente untersuche, dann mache ich eine sogenannte Spektralanalyse, weil jedes Element ganz charakteristische Farbverteilung hat. Da die Materie in sich was sehr Verfinstertes ist, also da noch sehr viele Anteile von da sind, ist es eben gar nicht so ein schönes Spektrum, sondern ich habe dann vielleicht nur ein paar einzelne Linien. Ich habe da vielleicht was Oranges und dann habe ich vielleicht ein bisschen was Grünes, zwei verschiedene, dann ist wieder finster und angenommen irgendwo nur was Blaues. Und in der Art, wie das verteilt ist, hinterlässt jedes chemische Element seinen Fingerabdruck. So auf die Art kann ich selbst bei den entferntesten Sternen noch feststellen, welche chemischen Elemente drinnen sind. Weil an den Linien erkennt man es sofort. Also das heißt, was wir heute haben, ist eine sehr stark verfinsterte Materie dadurch. Also das sieht man immer den Zweck drin, weil sonst wären alle so schön, werden alle vollzählig. Das heißt, die eine Urmaterie, wenn man so will, das Urwasser, wenn man so will, das auf dem Mond gebildet wurde, ist halt zersplittert in lauter Teilgebilde. Und jedes ist unvollständig im Grunde. Jedes ist nur eine sehr einseitige Ausbildung des Ganzen.
Und gibt es was dem am nächsten kommt noch, diesen schönen Spektrum? Gibt es da auch irgendetwas, was dem am nächsten kommt?
Nein, von den chemischen Elementen, das schauen alle so aus. Manche haben ein bisschen mehr Linien, manche ein bisschen weniger, aber keines kommt nur annähernd heran. Wenn das weiße Licht zum Beispiel entsteht, das hat ja das Potenzial, wirklich die Farben zu erzeugen. Dann sehen wir den Regenbogen oder beim Sonnenlicht genauso. Das ist aber eben, da kommt was heraus, was eben nicht die charakteristische Eigenschaft eines bestimmten chemischen Elements ist. Da leuchten gar nicht wirklich die chemischen Elemente selber, sondern es hängt zusammen mit dem Glühen. Wenn etwas glüht, dann entstehen diese Farben ab einem gewissen Zeitpunkt, also es taucht halt von da irgendwann auf, wird dann immer heller, geht in die Richtung, grün sieht man nicht wirklich, weil es geht dann immer mehr ins Weißliche über, weil dann alle Farben miteinander sich vermischen und dann entsteht der Weißeindruck. Das heißt, der Weißeindruck entsteht, wenn es eigentlich dann schon ganz von der Finsternis befreit ist. Weil die Farben, dazu muss Licht und Finsternis sich mischen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, also beim Glühen, fängt es ganz dunkelrot an, wird heller, gelblicher und geht dann schon ins Weiße im Grunde über. Nicht wahr, wenn es bläulich kann es noch ein bisschen manchmal sein, aber vor allem bei den Sternen sieht man das schön. Also, weil die Atmosphäre der Sterne, das Licht der Sonne auch hängt mit Glühlicht nämlich zusammen. Dahinter sehe ich dann schon, auch wenn ich genauer schaue, sehe ich diese Linien auch extra noch für jedes chemische Element. Nur erscheinen sie dann umgekehrt, sie erscheinen dann, ich kann es jetzt leider nicht schwarz zeichnen, aber als dunkle Linien da drinnen. Also wenn ich so, ich kann das jetzt mit nichts gescheit
zeichnen. Als Einlagerungen,
also im Grün zum Beispiel, oder dann wäre im Orange ein schwarzer Strich, wirklich ein schwarzer Strich, Finsternisstrich. Das heißt, ja, weil was habe ich da? Da habe ich die glühende Sonnenatmosphäre, die macht nämlich das Licht, die glüht also so wirklich weißglühend, und dazwischen kommt aber das farbige Licht
der einzelnen Elemente durch. Und beziehungsweise umgekehrt, die Elemente schlucken das Licht jetzt dann in dem Fall, von der Fülle des Lichtes, was da von der Sonne ausstrahlt, weil jedes chemische Element kann dieses Licht entweder aussenden oder schlucken, je nachdem. Mhm. Wenn es durchleuchtet sozusagen, dann schlucken sie es eben einfach. Und daher hat das Sonnenspektrum den Charakter, weil immer schwarze Linien drinnen. Das sind die sogenannten Fraunhofer'schen Linien. Und die sind, wenn ich die sehe, das kann ich bei allen Sternen beobachten, dann weiß ich genau, welche chemischen Elemente drinnen sind. Und kann sogar, heute, wenn man das so fein beobachten kann, aus der Intensität der Verdunklung messen, wie viel der Anteil von jedem ist, ungefähr zumindest. Das geht sehr präzise. Aber eben das mit diesen Linien, das ist wirklich etwas, was herauskommt, als jetzt während unserer Erdentwicklung. Am Boot ist das noch der ganz reine Regenbogen. Eben was wichtig ist, eben auch der Reichtum der Seelenwelt entsteht erst da. Also darum kann auch jetzt erst der Astralleib entstehen, der hätte da nie entstehen können. Da gibt es einfach keine gescheite Substanz dazu. Die ganze Seelenwelt ist noch dünn zu dem Zeitpunkt. Also man darf sich nicht vorstellen, auch die Seelenwelt war immer so, wie es jetzt ist. Auch die entwickelt sich. Nicht nur die äußere Welt, sondern auch die Seelenwelt. Und wenn die Elohim dann im Sechstagewerk anfangen, die Seelenwelt wieder zu schaffen oder auf eine neue Ebene zu bringen, dann können sie also voll schöpfen, weil die ganze Mondenentwicklung dahinter ist. Und dann, das können sie ausschütten geradezu. Da ist schon so wahnsinnig viel da. Und, nur eines muss jetzt noch dazukommen, dass das Ganze Formen kriegt. Also die Farben sind alle noch schwebend, verschwimmend ineinander, die Formen fehlen noch. Und das ist das, was jetzt mit der Erdentwicklung kommt, was natürlich einerseits Werk der Geister der Form ist, so, darum heißen sie ja so. Also jetzt schauen wir eine Erde, muss ich keine Zeichnung Gott sei Dank mehr machen. Erdentwicklung. Erde. Nicht so viel schreiben. Erde erreicht.
Ja.
Erde erreicht. Und da entstehen jetzt die Formen, also da entstehen daher sozusagen die Kristallformen, wie auch immer jetzt beginnen. Und zwar aber wann erst so richtig zur Zeit des Sündenfalls. Dann fängt es an so richtig. Und das ist das eine, und die Formen sind aber auch so, dass sie sich verwandeln können und gesetzmäßig verwandeln können. Und das ist das Prinzip des Lebens.
Oh.
Die Metamorphose der Formen. Weil wenn sie ganz tot sind, bleiben sie natürlich stehen, aber sie entstehen eigentlich aus einem lebendigen Prozess heraus. Und jetzt entsteht nämlich erst der Lebensäther. Vorher gibt es im engeren Sinn das, was man Leben nennt, nicht. Die brauchen das alle nicht. Die haben anderes. Aber Leben ist dann notwendig, wenn das feste Erdelement auf der anderen Seite dazu kommt. Festes Erdelement entsteht dadurch, dass diese Farbenflut geformt wird. Das sind unsere Dinge. Der Herr sagt Steiner schon ganz am Anfang, wenn er der Einleitungen zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften und so, oder sein erster Aufsatz gegen den Atomismus und so. Woraus besteht die Wirklichkeit? In sich metamorphosierenden Sinnesqualitäten, ohne Materie dahinter. Die Formen, die sich verwandeln, das denkt man es dazu, dass man es denkt, das besteht aus solchen Kugeln. Das sind unsere Gedanken, die Realität sind sich verwandelnde, farbige Formen im Grunde. Das ist die eigentliche Realität und das ist das, was mit der Erdentwicklung hereinkommt durch die Geister der Form, also die Elohim.
Eingeschlossen, den Menschen
mit dem Menschen eingeschlossen, Elohim, ich habe es jetzt abgekürzt, GDF, und hier die Elohim und dazu der Mensch als vierte Hierarchie. Der ist nämlich die vierte Hierarchie, der Mensch. Und dann geht er jetzt nur unter, was nicht ganz verwirrend wird.
Ja, was genau ist jetzt das Leben?
So, da ist der Mensch. Der Mensch
hat Mut.
Mensch. Na, wir sind klein, das passt schon. Wir sind die vierte Hierarchie. Und zwar, wir wirken an dem mit, reicht, vierte Hierar. Mehr steht uns nicht zu. Und wir sind eben jetzt im Anfangsstadium, also wo wir noch der Adam Kadmon sind, schaut genauso aus. Zunächst einmal bis daher. Da sind wir noch ganz im Schoß der Elohim. Natürlich ist unten jetzt schon was vorbereitet. Was Physisches, was Ätherisches, was Astralisches. Das wir dann irgendwann, nämlich im Grunde als Folge des Sündenfalls beziehen. Es geht eh so zaghaft nach und nach, wenn wir zuerst das Ich sie eh verkörpern bis ins Luftelement hinunter. Das ist der Moment, wo uns der lebendige Odem eingeblasen wird. Da haben wir schon darüber gesprochen. Da verbindet sich der Mensch nicht nur mit dem Wärmeelement, sondern bereits mit dem Luftelement. Und dann als nächstes im Garten Eden geht es dann weiter mit dem Wasserelement und da kommt dann die Sündenfallgeschichte hinein. Und dann ziehen wir immer mehr hinunter und verbinden uns, bis sich schließlich die ganze Geschichte schließt, dass also physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, ich, alles miteinander verbunden ist. Erstmalig überhaupt in der Geschichte geistiger Wesenheiten, zumindest in dieser planetarischen Entwicklungskette. Vorher gab es immer die Trennung. Hier sind die Ersten, die mit dem geistigen Funken da unten einziehen. Und dadurch natürlich oben immer mehr verlieren, weil es bleiben immer 7 Wesensglieder. Also je mehr wir da unten uns verbinden, desto mehr verlieren wir da die Verbindung nach oben, im Prinzip. Was aber wieder gut ist, weil wir dann immer mehr uns herausarbeiten aus der Hierarchienkette und aus der Befehlskette, die da von oben kommt und dadurch die Freiheit erlangen. Weil die eben zum Beispiel die Engelwesenheiten oder so, haben genau dieselben Wesensglieder, aber die Verbindung da nicht, und daher sind sie viel abhängiger von dem oben. Weil wir, indem wir das verbinden, tragen es ja zugleich hinunter in die physische Welt. Wir verkörpern uns hier. Wir haben das Ich nicht oben in der seelischen Welt, sondern wir haben es verkörpert. Und das ist ein riesiger Unterschied. Keiner der Engelwesenheiten, keine der Engelwesenheiten inkarniert sich. Ich meine, sie haben sich zu Beginn der Erdentwicklung, also so in der lemurischen Zeit noch, haben sich gewisse, aber eh zurückgebliebene Engelwesenheiten inkarniert auch. Aber das sind in Wahrheit alle aus den Widersacherkreisen, eh nicht die regulären. Das heißt, aus den Asuras, da ist zurückblinder. Die Arimanischen und da drüben der Luzifer und der Katana. Ja. No, der hat die Form gefallen, sicher. Das kommt der Bund. Also von diesen zurückgebliebenen Engelwesenheiten können sich am Anfang der Erdentwicklung noch welche inkarnieren. Das heißt, die machen dann was Ähnliches wie der Mensch und sind wichtig, weil sie dann mit also auch begründeter Kultur letztlich sind oder impulsieren.
Also Frage, sie können sich inkarnieren. Wie kommen sie jetzt zu einem Körper?
Naja.
Vertreiben sie dann eine andere Seele oder?
Nein, das fängt schon, ja, es kann, es gibt natürlich eine ganze Menge verschiedener Möglichkeiten. es kann wirklich mit der Geburt damals noch sein, dass wirklich wie ein normaler Empfängnis, aber jetzt eben nicht eine Menschenseele hereinkommt, sondern eben so eine luziferische zum Beispiel. Es kann aber auch natürlich sein, dass es überhaupt nur eine Besessenheit ist, das heißt, dass er sich inkorporiert nur, zum Beispiel im Astralleib, aber nicht bis zum Ätherleib und nicht bis zum Physischen hinuntergeht. Es kann die Inkorporation stärker werden bis zum Ätherleib oder sogar bis zum Physischen auch. Dann entspräche es einer Inkarnation und dann wird natürlich das Ich verdrängt, des Menschen, das aber in der Vergangenheit noch ganz schwach ausgebildet war. Weil das entwickelt sich auch weiter natürlich, das Ich. Also das war neu in der Vergangenheit, in der lemurischen Zeit fängt es erst an. Also mit der ersten Inkarnation fängt es an, dass wir wirklich unser eigenes Ich entwickeln. Solange wir da noch oben Adam Katmon sind, der eine, hängt es noch ganz oben dran. Das heißt, göttlicher Wille und Wille des Adam Katmon ist eins. Gott wirkt durch ihn. In dem Moment, wo er sie inkarniert, schmiert er sie da oben ab. Nicht, weil alle anderen schmieren sie da ab. Wir haben die Chance, uns da abzuschmieren. Und dadurch haben wir die Freiheit. Wenn wir das eigentlich Geistige herunterbringen, das ist der entscheidende Unterschied. Alle anderen blieben mit dem Geistigen oben und blicken sozusagen von außen auf das physisch-ätherisch-astralische hinunter. Und damit fehlt ihnen die Freiheit, damit fehlt ihnen, ich glaube, es wird schon spät, ja.
Nein ist es.
Ja, ich glaube, das ist so der Bogen ungefähr. Nächstes Mal werden wir uns dann die Erdentwicklung im engeren Sinn genauer anschauen, was sie da tut. Danke.
Das freut mich.
Danke.